Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Schön, dass Sie hier sind in der Klosterkirche St. Ursula. Ich darf Sie herzlich im Namen des Bistums Erfurt hier begrüßen und natürlich insbesondere zu unserer Veranstaltung 60 Jahre Diakonatshelfer. Diese Veranstaltung bestreite ich nicht alleine. Ach, ich muss mich noch vorstellen, bei den meisten nicht, aber bei manchen vielleicht schon. Ich heiße Anne Rademacher, leite das Seelsorgeamt im Bistum Erfurt und bin damit verantwortlich für Ausbildung und Begleitung unserer Diakonats- und Kommunionhelfer. Und weil das ein Thema ist, was man, wie ich finde, nicht allein denken kann, sind wir hier zu fünft. Und die anderen vier stellen sich ein bisschen später vor, damit wir gleich ins Thema einsteigen können. Und meine erste Frage ist natürlich, wenn ich hier in der Runde rumgucke, kenne ich ziemlich viele. Das sind alles Diakonats- und Kommunionhelfer aus dem Bistum Erfurt. Die melden sich erstmal bitte, damit man die mal sieht. Ja, das ist ein bisschen Familientreffen, aber nicht nur. Jetzt dürfen die Gegenprobe, wer stammt irgendwo anders her? Na, das hält sich gut die Waage. Da haben wir Ihnen ja vielleicht noch was Neues zu erzählen. Die dritte Gruppe, die Ehemaligen. Ah, alles klar. Herzlich willkommen an Sie alle. Und wir dachten uns für diesen Workshop, das wundert Sie jetzt vielleicht, wie kann man hier einen Workshop machen? Das werden Sie schon sehen, das schaffen wir. Wir wollen Ihnen ein bisschen erzählen aus der Geschichte und aus dem, wie wir den Dienst der Diakonatshelfer verstehen und was das eigentlich ist. Und wir wollen vor allen Dingen mit Ihnen ins Gespräch kommen. Was heißt das, diese Rolle zu übernehmen, einen Gottesdienst zu leiten? Was machen wir heute auch aus dieser Geschichte? Und das gilt ja nicht nur für unser Bistum, sondern für alle, die irgendwie in liturgischen Diensten unterwegs sind. Und jetzt sind meine Mitstreiter dran. Für alle, die nicht aus dem Bistum Erfurt oder einem der Ostbistümer kommen. Diakonatshelfer heißen in anderen Bistümern einfach Wort Gottes feiern Beauftragte. Das ist sozusagen der Parallelbegriff. Aber ich glaube schon, und da werden wir im Laufe der Zeit noch hinkommen, dass es auch noch mal eine andere Ausrichtung hat von der Entstehung. Jetzt aber erstmal zu euch. Ihr erzählt uns jetzt nämlich, warum macht ihr das eigentlich? Warum habt ihr das angefangen? Und was ist für euch wichtig an diesem Dienst? Und dazu stellt ihr euch natürlich noch gleich vor.
Dann darf ich den ersten Aufschlag machen. Mein Name ist Bernhard Krotzke, ich komme hier aus Erfurt, aus der Pfarrei St. Laurentius. Das ist, man könnte sagen, die große Innenstadtpfarrei mit 7 Kirchorten und einer Außenstation. Besonders vielleicht zu unserer Pfarrsituation, die einzelnen Kirchen, die sind irgendwie alle so um die 300 Meter Luftlinie entfernt. Das heißt, wir sind eigentlich irgendwie sehr nah beieinander und trotzdem feiern wir regelmäßig Wort Gottes feiern. Ich übe diesen Dienst des Diakonatshelfers schon seit mehr als 10 Jahren aus. Vorher war ich Kommunionhelfer gewesen. Die Entscheidung, Diakonatshelfer zu werden, die hat ganz viel mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin groß geworden in einer Pfarrgemeinde, die gibt es heute schon eigentlich so gar nicht mehr, zumindest diesen Kirchort, an dem ich groß geworden bin, ist die Kirche längst profaniert, eine tiefe Diaspora-Situation. Und über viele, viele Jahre habe ich als Kind, als Jugendlicher erfahren, dass sonntägliche gottesdienstliche Versammlung nur stattfinden konnte, wenn es den sogenannten damals Stationsgottesdienst gegeben hat. Wir hatten eine heilige Messe im Monat und sonst war in den Sonntagen ein Stationsgottesdienst, der dem Diakonatshelfer vorgestanden haben. Und so habe ich sehr frühzeitig die Form der heutigen Wortgottesfeier kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und den Blick vor 10 Jahren auf die Menschen, die sich an unserer Außenstation in Erfurt-Marbach versammeln, war mir wichtig gewesen, diese Erfahrung ihnen die Möglichkeit zu geben, da wo sie leben, da wo sie miteinander Gemeinschaft erfahren und teilen und da wo sie eben auch im Ort präsent sind, dort ihnen die Möglichkeit zu geben, sonntags einen Gottesdienst zu feiern. Und ich habe über die Zeit gelernt, dass diese sonntägliche Versammlung vor Ort nie nur bei sich selber auch bleibt, sondern dass sie immer in irgendeiner Weise auch am Ort wahrgenommen wird. Da, wo sonntags die Glocken läuten, da, wo Menschen sich aufmachen, in die Kirche zu gehen, dann wird das wahrgenommen. Da bleibt das nicht folgenlos, auch für den Ort. Und ich merke, das ist eine dörfliche Struktur, in der wir da unterwegs sind, mit einer sehr auch ökumenischen, engen Zusammenarbeit. Die Wortgottesfeiern finden dort in der evangelischen Kirche auch statt. Und es passieren über das Jahr hinweg viele sehr, sehr schöne Gelegenheiten, wo wir merken, da passiert eben auch durch die Möglichkeit, dass wir dort sonntäglich Gottesdienst feiern, die Erfahrung von ökumenischer Verbundenheit. Und das ist für mich eine ganz wertvolle Erfahrung geworden, auch ein Geschenk, ein Beschenktsein, was ich an dieser Stelle eben auch für mich selber so auch positiv deuten kann. Mittlerweile sind wir durch die zurückgehende Priesterzahl hier auch an den Kirchorten der Innenstadt eine Gruppe von etwa 10 Diakonatshelfern, die 14-tägig an allen Kirchorten außer in der Pfarrgemeinde Wort Gottes feiern. Und es macht schon einen Unterschied aus. In Erfurt-Marbach kommen 10 bis 15 Personen zusammen. Hier in der Innenstadtpfarrei haben wir dann mal so ganz schnell 100, 130 Personen, die dann einer Wortgottesfeier versammeln. Es sind sehr unterschiedlich geprägte Kirchorte mit eigenen liturgischen Traditionen. Es sind plötzlich große Hallenkirchen. Auch das macht einen großen Unterschied aus, eine Wortgottesfeier zu feiern in einer kleinen evangelischen Kirche, wo man so ganz nah beieinander ist, und dann steht man sozusagen vor einer großen gottesdienstlichen Versammlung in einer großen Hallenkirche wie der Severikirche. Ich nehme auch wahr, dass sich da ein neues Spannungsfeld auftut. Wortgottesfeier wird plötzlich auch wahrgenommen, so auch neben der Heiligen Messe. Und da wird sozusagen dann auch im Gespräch mit den Menschen werden Erfahrungen geteilt, da wird vielleicht verglichen, da geht es auch um Personen, die den Gottesdiensten auch vorstehen. Vielleicht ist es, um vorwegzunehmen, ich erlebe dieses Spannungsfeld nicht als destruktiv. Ich würde sogar behaupten, dass es uns die Möglichkeit gibt, wenn wir auf unsere gottesdienstlichen Feiern schauen, dass wir eben gemeinsam in der Pfarrei Priester und auch DiakonatshelferInnen überlegen können, auch zusammen mit den Menschen, die sich versammeln, um Gottesdienst zu feiern, wie wollen und können wir zukünftig auf eine gute Weise Gottesdienst feiern. Ich sehe das eher als auch eine Chance, wenn wir die sozusagen die Möglichkeit packen können, dass es uns gemeinsam weiterbringt in unserer Art und Weise, wie wir miteinander Gottesdienst feiern wollen. Der Diakonatshelfer in unserer Pfarrei oder die Diakonatshelferin, die sind vorwiegend mit der Feier der Wortgottesdienste betraut. Es gibt aber auch einige aus unserer Gruppe, die ihren Schwerpunkt in der Alten- und Krankenseelsorge, da eben vorwiegend auch in der Krankenkommunion, aber eben auch in der Feier, der Wortgottesfeier mit älteren Menschen, zum Beispiel in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege, auch sehen. Ich selbst darf die schöne Erfahrung machen, dass ich außerhalb der Pfarrei die Möglichkeit habe, ich bin selber Schulleiter an einer Pflegeschule mit einem doch relativ auch hohen Anteil an nichtchristlichen Auszubildenden, dass wir dort jetzt keine Wortgottesfeiern feiern, aber ich merke, dass ich angeregt durch die Erfahrung durchaus nochmal gestärkt auch draufschauen darf, gemeinsam mit den jungen Menschen Gottesdienst zu feiern oder gottesdienstähnliche einfach auch Formen zu entwickeln. Ich selber kann heute für mich sagen, Diakonatshelfer zu sein, ist ein wichtiger Teil meiner Glaubenserfahrung geworden, gemeinsam mit anderen Menschen das Wort Gottes zu feiern und von dort nochmal von der Heiligen Schrift her auf das Leben auch draufzuschauen, in das Leben auch hineinzugehen und dann eben auch in mein persönliches Leben immer wieder auch diese persönliche Bereicherung erfahren zu können, die mich einfach auch in meiner Gottverbundenheit auch stärkt.
Ja, dann mache ich gleich mal weiter. Ich bin die Walburga Reinhardt. Ich komme aus Zellermelis von der Christkönigskirche. Und wir gehören zur St. Marienkirche in Meiningen seit einigen Jahren. Ja, wie bin ich Diakonatshelfer geworden? Da muss ich ein Stück ausholen. Ich habe es von meiner Mutti gesehen. Und als meine Mutti nicht mehr ganz so gut konnte, hat sie mich gebeten, geh doch bitte mit und hilf mir. So bin ich praktisch dazugekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein sehr schöner Dienst. Warum mache ich das nicht selber auch? Dann habe ich vor 10 Jahren den Kurs besucht und seit 10 Jahren bin ich Diakonatshelfer in Zellermelis. Werde regelmäßig von unserem Pfarrer angefragt, ob ich ihn auch mal vertreten kann. Das heißt, Samstagvormittag Seniorenheim, Samstagabend in Oberhof und Sonntagmorgen in Zellermelis in der Kirche. Also das ist schon relativ häufig vorgekommen. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Ich beziehe die Gemeinde ein und was mich da sehr bestärkt, ist schlicht und einfach, dass ich nach dem Gottesdienst oder nach dem Wortgottesdienst die Gemeinde immer einlade zu einer Tasse Kaffee. Wir sitzen dann gemeinsam zusammen, wir bereden den Gottesdienst nochmal und ich lasse mir da in dieser Situation Anregungen geben. Ich lasse mir Kritiken geben, wo ich sage, das könnte ich vielleicht nochmal besser machen. Und das gibt mir eben Kraft auch fürs nächste Mal. Und so bin ich praktisch seit 10 Jahren da reingewachsen und ich möchte diesen Dienst schlicht und einfach nicht mehr missen.
Mein Name ist Uta Pfeifenbrink. Ich bin noch recht frisch Diakonatshelfer, jetzt seit einem Jahr. Ich komme hier aus Erfurt, aus der St. Josef-Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde ohne Pfarrer. Wir haben einen Diakon als Gemeindevorsteher und auch da merkt man, dass wir Laien immer wichtiger werden, wenn die Priester fehlen. Zu unserer Gemeinde gehört eine Gemeinde, die in der Stadt liegt und 4 Dörfer, auch mit größeren Wegen. Meine Intention, Diakonatshelfer zu werden, war, dass wir oft einen Pfarrer hatten, der ausfiel, ganz plötzlich, und man stand dann sonntags morgens aufgeregt in der Sakristei, weil der Pfarrer nicht kam oder der Priester nicht kam. Und hat dann ganz schnell aus einem normalen Sonntagsgottesdienst alles rausgestrichen, was wir als Laien nicht machen dürfen. Und da habe ich dann so gedacht, das gefällt mir nicht, das müsste eigentlich auch besser gehen. Und habe dann den Kurs besucht und mache jetzt auch so einmal im Monat meistens eine Wortgottesfeier. Ich merke gerade, wenn ich auf die Dörfer fahre, eine ganz große Dankbarkeit. Da sind viele Menschen, die nicht mehr so weite Wege in Kauf nehmen möchten, auch nicht, um zur Kirche zu fahren. Gerade ältere Menschen, die aber auch sehr offen sind für auch modernere Sachen, modernere Lieder, die mich dann auch fragen, kannst du nicht mal wieder deinen Mann überreden, Gitarre zu spielen in unserer Gemeinde? Das war doch das letzte Mal so schön, wo man auch merkt, die Leute gehen auch mit dem Gottesdienst. Für mich selber habe ich gemerkt, dass ich auch selber im Glauben ganz schön gestärkt werde, weil ich muss mich intensiv mit den Texten auseinandersetzen und habe dann selber Fragen, die auch scheinbar auch in der Gemeinde sind, denn es kommen auch viele Rückmeldungen, das hast du aber heute gut erklärt. Es ist halt keine theologische Vorlesung, die wir als Diakonatshelfer machen, weil wir aus dem Leben kommen, selber nicht studiert haben, also keine Theologie studiert haben und dann vielleicht auch ein Stück näher an den Menschen dran sind. Und das merkt man auch viel in den Rückmeldungen von den Menschen.
Ich bin Tanja Hummel aus Bad Blankenburg, von der Kirchengemeinde Corpus Christi Saalfeld. Meine erste Intention, damals Wortgottesdienstleiter zu werden in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wo ich herstamme, war, dass die Pfarreien zusammengelegt wurden zu einer Seelsorgeeinheit und man nicht mehr regelmäßig Gottesdienste feiern konnte. Und da ich von der Formvorbereitung, von der Jugendarbeit dann kam, war es mir ein wichtiges Anliegen, einfach die Gottesdienste in unserer Heimat, in meiner Heimatgemeinde lebendig zu halten. Und im Team, was dann sich gegründet hat, wo alle Wortgottesdienstleiter wurden, war das eine sehr schöne Aufgabe. Als ich hierher zog, war es so, dass nach ein paar Jahren die Pfarrei Bad Blankenburg mit der Pfarrei Rudelstadt zusammengelegt wurde und ich vom damaligen Pfarrer angesprochen wurde, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch wieder den Dienst als Diakonatshelfer zu übernehmen. Und da ich wollte, dass wir regelmäßig Gottesdienst auch feiern können, eventuell auch also miteinander, da habe ich ja gesagt und wurde dann hier auch beauftragt. Wir in Bad Blankenburg haben die Lage, dass bei uns die Evangelische Allianz beheimatet ist und auch eine sehr große evangelisch-lutherische Gemeinde. Und als damals der Pfarrer Schellenberg bei uns wegging, war es so, dass niemand mehr da war, um mit dem evangelischen Pfarrer Kempf die Aschenmittwoch-Gottesdienste beziehungsweise den Pfingstmontags-Gottesdienst, welche beide immer ökumenisch gehalten werden, zu halten. Und da durfte ich dann mit einspringen. Und es war immer ein sehr schönes Vorbereiten mit Pfarrer Kempf im Team, die Gottesdienste zu halten. Mittlerweile sind wir noch eine größere Seelsorgepfarrei. Und dankenswerterweise, da die Gottesdienste jetzt nachmittags stattfinden, ist unser hauptamtlicher Pfarrer übernimmt die momentan wieder. Und ansonsten haben wir auch ökumenisch Gebete. Ich denke, hier sehe ich Thomas und Corinna. Bei denen ist es noch mal stärker, weil Thomas ist Diakonatshelfer, Corinna Lektorin heißt es, glaube ich. Und die halten öfters Osternachtsgottesdienste und weiß ich was für Gottesdienste und was sehr gut ankommt bei euch.
So, jetzt kennen Sie vier von denen. Wie gesagt, hier sitzen noch mehr Geschichten, alles eigene Geschichten. Wie kommen wir auf 60 Jahre Diakonatshelfer? Das sind jetzt noch genau genommen 59. Das wichtige Datum für diesen Dienst ist der 30. April 1965. An diesem Tag erhielt die damalige Berliner Ordinarienkonferenz, also sozusagen die Bischofskonferenz der DDR, die Lizenz, dass sie Laien beauftragen können, Sonntagsgottesdienste mit Kommunionausteilung durchzuführen. Von Rom kam ein Dekret für den Bereich der Berliner Bischofskonferenz, also für die ehemalige DDR. Das war sozusagen in einem Land, wurde für ein Jahr ausprobiert, wie das gehen kann. Das war die Rahmenbedingung. Es ist ganz spannend, wie das entstanden ist. Wir haben zum 50-jährigen Jubiläum eine Broschüre gemacht, deswegen kann ich Ihnen das ziemlich genau vorlesen. Also, an diesem Tag kam die Erlaubnis. Die Vorgeschichte war sehr kurz. Der zuständige Kardinal Alfredo Ottaviani bezog sich in seinem Anschreiben auf einen Brief von Kardinal Bengsch, das war damals der Bischof von Berlin, vom 21. April 65, 9 Tage vorher. Kardinal Ottaviani hatte die Angelegenheit in Rom bearbeitet, wahrscheinlich am 30. April mit Papst Paul VI. Besprochen und die Erlaubnis mit den entsprechenden Rahmenbedingungen mit Datum vom 3. Mai nach Berlin geschickt. 21. April bis 3. Mai. Man wundert sich, was es manchmal für Tempo in der katholischen Kirche gibt. Bemerkenswert ist dabei der Umstand, dass diese Erlaubnis nach Aktenlage formell gar nicht beantragt wurde. Am 21. April, also dieses Schreiben, wandte sich Kardinal Bengsch an Kardinal Ottaviani und zwar ausdrücklich wollte er es behandelt haben als vertrauliche und private Anfrage, ob eine entsprechende Antragstellung eventuell erfolgsversprechend wäre. Es war also eine ganz vorsichtige Voranfrage, in der er aber die seelsorgliche Situation in der DDR geschildert hatte. Und die bestand darin, dass nach 1945 in einem Land, wo es kaum katholische Kirchen gab, massenhaft kleine Außenstationen aus dem Boden sprossen und sie eine Regelung wollten, wie die Gläubigen dort Anteil haben könnten am Gottesdienst der Pfarrei und auch an der Heiligen Kommunion. Also sage und schreibe 9 Tage, für eine inoffizielle Anfrage, die in ein Dekret verwandelt wird. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Die ganze Sache war allerdings vorbereitet. Beim Zweiten Vatikanum hatten sich die DDR-Bischöfe mit Bischöfen aus Lateinamerika zusammengetan, um in die Liturgiekonstitution den Passus reinzubringen, dass das überhaupt möglich ist, solche Gottesdienste zu feiern. Und bei uns ist dieser
diese Art der Gottesdienste und auch der Dienst der Diakonatshelfer war ganz stark verbunden mit Hugo Ofterbeck. Der war ab 1962 Bischof von Erfurt. Davor war er Seelsorgeamtsleiter im Bistum Magdeburg. Und der hat schon in dieser Zeit experimentiert mit Gottesdiensten und hat geguckt, wie können wir auf die Situation antworten. Also wir haben eine Sache, die vorbereitet ist, eigentlich ab 45, 46, weil man einfach pragmatisch das lösen musste. Ich finde es sehr schick. 1959 gibt es eine Aufzeichnung von Hugo Ofterbeck. Spannend ist, das gibt's alles irgendwie nicht systematisch. Das hat ein Kollege von mir aus Archiven zusammengeklappt. Jedenfalls 59 schreibt er. Auf jeden Fall wäre es für die kommende Zeit gut, diese Form des Gottesdienstes einzuüben, solange noch die Möglichkeit zur Einübung besteht. Diese Einübung ist sowohl notwendig für die Gläubigen, dass sie kommen, für die Lektoren, so hießen die damals noch, dass sie es können und, ganz spannend, für das System, dass es sich daran gewöhnt. 1959 sah er schon die Notwendigkeit, wir müssen es jetzt machen. Dann kam halt 65 und die Erlaubnis, dass geeignete Männer die Beauftragung erhalten könnten. Wir waren da gestern schon mal, ich sehe ein paar, die gestern schon da waren. Aber was ist mit den Frauen? Spannend. Ofterbeck schreibt dazu, ich will mir das Problem nicht erschweren. Dass sie Stationsgottesdienste halten können, ist ohne Frage. Ich will die Frage vorläufig heraushalten. Soll eine Seelsorgehelferin oder eine geeignete Frau oder Schwester Stationsgottesdienst halten? Wir haben es jahrelang praktiziert. Seelsorgehelferinnen haben allein Stationsgottesdienst gehalten. Und bedenken Sie, wenn auch nicht jede geeignet ist, wir haben in der DDR 600 bis 700 hauptamtlich angestellte Seelsorgehelferinnen. Wir sollten sie nicht allein in den Vordergrund schieben. Aber wenn kein anderer da ist, warum nicht? Ich bin sicher, auf den ersten Anhieb würde, wenn die römische Erlaubnis erteilt wird, sie zuerst an Männer erteilt werden. Also taktischer Schachzug, ich frage erstmal nach Männern und die Frauen sollen einfach weitermachen. Das war auch wieder Hugo Ofterbeck, der das der hatte quasi die Fäden in der Hand. Bengsch hat geschrieben, aber Ofterbeck hat das inhaltlich gefüllt. Also sozusagen damit waren die Frauen raus, aber nicht ganz raus. 1986 hat dann ein aufmüpfiger Pfarrer einfach eine Frau zum Kurs angemeldet. Der kriegte diese Anmeldung zurück mit der Ansage, das geht nicht. Ich habe dann in den Akten mal geguckt und wollte wissen, wer das geschrieben hat, dass das geht nicht. Und also da war so eine kleine Begründung. Und dann sagte meine Sekretärin, das ist Wankes Schrift, frag ihn doch mal. Dann nahm er den Zettel, um ihn mir vorzulesen, sagte Frau Rademacher, schreddern Sie ihn. Da hatte er vor allen Dingen als wichtigsten Grund, warum die Frauen das nicht machen sollen, raten Sie mal was. Die machen in der Kirche sowieso schon alles und es müsse doch wenigstens ein Feld geben, wo die Männer mal unter sich seien. Ja. Spannenderweise hat dieser Pfarrer nicht locker gelassen und hat 1987 die Dame wieder angemeldet. Und dann haben sie es einfach durchgeschoben. Und seitdem gibt es auch Frauen in diesem Dienst. Also so einfach Hartnäckigkeit eines einzelnen Pfarrers. Sie ist leider schon tot, deswegen können wir sie nicht mehr interviewen. Das ist ein bisschen schade, aber hilft ja nichts. Was wirklich auffällt für diesen Dienst der Diakonatshelfer, und so erlebe ich das auch bis heute, und das war das, was Ofterbeck, glaube ich, umgetrieben hat, war das Vertrauen darin, dass die Gemeinden damit umgehen können und dass die Leute es können. Und da lese ich Ihnen auch noch ein schönes Zitat vor, das muss man einfach mal gehört haben. Also sozusagen auch die Frage danach, können die das? Die wurde ihm ständig gestellt. Also und dann schreibt er, glaube an die prophetischen Fähigkeiten einiger Laien, dass Gott immer da für die Kirche wachsen lässt, was notwendig ist. Hier müsste man mehr Glauben haben an den Heiligen Geist. Ich sage immer, wenn der böse Feind es fertig bringt, Leute, die nichts wissen, so mit Atheismus und Propaganda zu füllen, dass sie reden können, und zwar den größten Unsinn, dann sollte es der Heilige Geist nicht fertig bringen, Gläubige, die getauft und gefirmt sind, so zu erleuchten, dass sie einfach und schlicht sprechen und das Wort Gottes verkünden und weitersagen. 1965. Und das, also ich finde, das ist auch ein Stückchen das Flair, die Atmosphäre, in der wir Diakonatshelfer hier haben. In diesem großen Vertrauen, dass Taufe und Firmung ausreichen. und dass es möglich ist, jeder und jeder auf seine Art und Weise Gottesdienste zu halten und die auch gut zu halten. Also wir sehen, es war ein spannendes Ringen darum, wie gehen wir pragmatisch mit einer pastoralen Situation um, die so ist, wie sie ist, und wie lösen wir die? Und ich würde sagen, heutzutage sind wir noch mal sehr viel mehr dabei zu sagen, also ich glaube, dass Kirche, wenn sie sich erneuern will, das vor allen Dingen dann tun kann, wenn sie auf Ehrenamt setzt und auf engagierte Gläubige, muss sie auch, weil das Geld weniger wird. Aber ich glaube, dass da ein unglaubliches Veränderungspotenzial drinnen liegt, weil wir plötzlich eine Vielfalt an Leuten haben. Das sehen Sie schon an den Damen und Herren, die hier neben mir sitzen. Und wenn Sie die neben sich interviewen würden, die sich engagieren, egal aus welchem Bistum sie kommen, dann würden wir merken, dass dadurch die Vielfalt wächst und dass dadurch die Gottesdienste eine Breite kriegen und auch die Themen, die da besprochen werden. Und ich glaube, das ist das wichtigste Veränderungspotenzial, was wir in der Kirche haben. Deswegen sehe ich es gar nicht so schlimm, tragisch, dass es immer weniger wird. Weil vielleicht braucht es das, damit wir darauf setzen. Aus der Not geboren, aber ich glaube schon, dass uns das weiterbringt. Die Frage danach wird immer gestellt, wie ist es mit Kommunionausteilung? Bei uns sind im Grunde alle Wortgottesfeiern mit Kommunionausteilung am Sonntag. Und wir finden es wichtig und wir finden es richtig. Und zwar, weil unsere Gläubigen das Verlangen danach haben, dass sie zur Kommunion gehen können. Und weil sie unterscheiden zwischen Messe und Wortgottesfeier. Seit 60 Jahren hat es sich bewiesen, dass die nicht doof sind, sondern dass sie den Unterschied gut hinkriegen. Und ich glaube, wir nehmen dem Wort Gottes nichts, wenn wir die Kommunion daneben setzen. Ich bin selber Exegetin. Also Wort Gottes ist für mich irgendwie schon alles, aber dem passiert nichts. Das ist stark genug, wenn wir die Kommunion daneben setzen. Also da würde ich mich nicht in theologische Grabenkämpfe begeben, sondern einfach auf die Leute schauen und auf das, was ihnen wichtig ist. Es gab die Situation, 2012 ist Bischof Wanke aus Gesundheitsgründen zurückgetreten. Da war natürlich die große Frage, wer kommt da? Kommt der aus dem Westen? Schafft der die Kommunionfeiern ab? Und ich weiß noch, wie beim Treffen der Diakonatshelfer immer, wir hatten 2 Jahre Vakanz, das war ganz schön lange. Und dann war eben immer die Frage, wie wird das? Und meine Diakonatshelfer sagten dann schon, wenn der es verbietet, dann machen wir gemeinschaftliche Feiern der Krankenkommunion in den Dörfern. Auch das wäre eine Variante gewesen, es kam anders. 2014 kam Bischof Neimeyer, 2015 im Frühjahr war das große Treffen der Diakonats- und Kommunionhelfer, das 50-jährige Jubiläum. Und ich weiß noch und war ganz glücklich, dass er sein Statement damit anfing, dass sie bei der Bischofskonferenz einen Studientag hatten zum Thema Wortgottesfeiern mit Kommunionausteilung oder ohne. Dann erzählte er, nachdem sich alle einig waren, dass das ohne sein muss, stand Bischof Wanke auf und erzählte von den Diakonatshelfern im Bistum Erfurt. Und dann weiß ich noch, dann sagte Neimeyer, und da habe ich mir gewünscht, mal einen kennenzulernen. Und das sagt er an der Stelle, wo 500 vor ihm saßen. Das ist natürlich irgendwie sehr cool. Und damit war auch klar, es bleibt hier weiterhin so. Und ich finde das, also das merke ich ja auch als Theologin und als die Kirche gestalten muss. Wir können uns ganz viel denken. Aber wenn wir die gläubige Seele außer Acht lassen und die Menschen, die unsere Kirche tragen, durch ihr Gebet, durch ihr Dasein, dann brauchen wir da nicht weitermachen. Und dann können wir sagen, es ist vielleicht die Pflege der letzten Mohikaner. Und ich glaube trotzdem, dass es so wichtig ist, denen eine Heimat zu bieten für ihren Glauben. Und auch das sieht man hier. Es gibt Leute, die sich dafür zuständig fühlen und die das weiterentwickeln. Und über dieses Weiterentwickeln wollen wir gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Nämlich, wir haben uns gedacht, wir machen mal ein bisschen kleinere Gesprächsrunden. Ich habe hier 4 Leute, ich bin auch noch da. Sie dürfen sich einen von denen aussuchen und dann dürfen Sie sich auch noch in Ihrer Gesprächsgruppe einigen, was für Themen Sie besprechen. Wir haben ja ein paar schon aufgemacht, mit Kommunionausteilung oder ohne. Eine Frage, die immer wieder bei uns kommt, sollen die liturgische Kleidung anziehen oder nicht? Was ist das Richtige? Was ist das Falsche? Die Frage nach, was ist in der Stadt notwendig? Was ist auf dem Plattenland notwendig? Wie gehen wir mit Entfernung um? Was heißt Beheimatung in der Kirche? Heißt das in meiner Kirche? Heißt das in irgendeiner Kirche? Die Weltkirche ist auch schön, aber was ist das mit den eigenen Kapellen und der Liebe dazu? Also so eine Fragen. Was haben wir noch an schönen Fragen? Konkurrenz, Messe, Wortgottesfeier. die kommt ja durchaus auch auf, denn das muss man ja sagen, das sage ich manchmal auch den Priestern, ich habe einen Pfarrer gehabt, der hat mich angerufen, hat gesagt, Anne, du musst das verbieten, was die da machen. Er sagt, ne, was denn jetzt? Ja, die machen Wort Gottes feiern und stell dir vor, die laden Organisten ein und Chöre und gestalten die so schön, dass keiner mehr in meine Messen will. Ich habe vorsichtig versucht, ihm zu erklären, dass er ja auch mal mit Organisten und Chören reden könnte. Also die Frage danach, wie bereite ich das vor? Und dann nehme ich schon wahr, dass sozusagen wer sich engagiert, dann auch einen schönen Gottesdienst haben will. Ne? Aber auch das macht die Messe ja nicht kleiner. Also das ist so ein Stückchen diese Frage nach der Konkurrenz. Ja, nur weil was schön ist, ist das andere dann gleich schlecht. Also müssen wir Sachen künstlich klein halten. Auch die Frage nach Gemeinde. Ne? Ich habe immer mal wieder die Frage, muss man jetzt Diakonatshelfer nur aus dem Ort haben, für den sie da sind? Dass sie quasi so ein bisschen, auch was du so erzählt hast, ne, der die Gemeinde am Ort zusammenhält und auch Gottesdienste feiert. Wir haben oft auch die Situation, dass man hinfährt aufs Dorf und für die Leute dort etwas macht. Alle solche Fragen, suchen Sie sich welche aus, stellen Sie noch welche dazu, dürfen Sie in den nächsten 20 Minuten mindestens mit diesen netten Herrschaften besprechen. Und zwar stellen die sich alle an eine Ecke in der Kirche und dann können sie einfach dahin gehen.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.